Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipke und heute wieder mit dabei der, ja, wie soll man sagen, Fashion-Vorgeber, Trendsetter, der kommt direkt, Dirk Schwitzke.
Ich war ja gespannt, was für ein Intro jetzt kommt nach all der Zeit, die ich jetzt im Urlaub und nicht anwesend war.
Genau.
Ich grüße euch und ja. Ich grüße dich, Andreas.
Ja, vielen Dank, genau. Das ist ja genau der springende Punkt gewesen. Wir haben jetzt ja eine relativ lange Pause gehabt. Du warst ja als Nachwahlkampfhelfer in den USA unterwegs und hast sozusagen da die Scherben zusammengekehrt in Washington D.C., Florida, also die ganze
Welche Ostküste. Scherben?
Und hast dir natürlich die neuesten und härtesten Fashion-Tipps für das Jahr 2025 geholt, die du wahrscheinlich auch umsetzt. Wir nehmen das jetzt ja hier leider remote auf, demzufolge sehe ich dich nicht, aber ich nehme an, dass du natürlich wieder high-fashioned vor dem Mikrofon sitzt und bereit bist, jetzt die nächsten paar Minuten mit mir über die Märkte zu reden.
War ja gespannt, was jetzt, wenn wir remote aufnehmen, als Intro kommt, aber ich vermute, war mir schon klar, dass ein Schwenk zu deinem Lieblingsthema Fashion kommen wird, aber ich vermute mal, du bist auch wie immer perfekt gekleidet und klar. Wenn wir uns das nächste Mal wieder live sehen, kann ich mir wieder die neuesten Trends bei dir abschauen.
Naja gut, das hält sich ja alles sehr stark in Grenzen, aber na gut, schauen wir mal, einen anderen Trendsetter in den USA in vielerlei Hinsicht, aus Sicht der Politik und natürlich auch aus Sicht der Haartracht US-Präsident Trump. Ich habe ja schon gesagt, du warst ja da, hast schon die Vorhut gemacht und so ein bisschen auch das Stimmungs- und Meinungsbild aufgenommen. Darüber kannst du uns ja gleich berichten. Wie siehst du denn den jetzt zukünftigen anstehenden administrativen Akt der neuen Regierung Trump ab 20. Januar, sprich in gut 5 Tagen, wir nehmen ja heute am Mittwoch, 15. Januar auf, ist es soweit, die Vereidigung. Und dann warten ja viele Marktteilnehmer, dass eine neue Ära an den Finanzmärkten beginnt, sprich die Ankündigung des bisherigen Präsidentschaftskandidaten Trump ja dann auch umgesetzt werden. Wie siehst du die ganze Sache? Wie ist das einzuschätzen? Was für Auswirkungen könnte denn tatsächlich die neue Legislaturperiode für die Aktienmärkte haben?
Ja, Donald Trump hat ja avisiert, dass er das amerikanische Volk goldenen Zeiten entgegenführen wird. Und da das, was Donald Trump sagt, ja immer definitionsgemäß immer wahr ist, können wir das ja auch erwarten. Aber im Ernst, die Märkte haben ja generell den Wahlsieg von Donald Trump gefeiert. Einmal die Auflösung der Ungewissheit nach der Wahl, dass es ein klares Ergebnis war und darüber hinaus auch die Tatsache, dass Donald Trump gewonnen hat, weil die Republikaner tendenziell schon immer eher als die Kandidaten und die Partei der Märkte gelten, der Kapitalmärkte und der Wall Street gelten und Donald Trump ja auch sehr viele den Markt positiv beeinflussende Dinge angekündigt hat, wie zum Beispiel eine Deregulierung, eine Förderung von Kryptowährungen, eine Deregulierung im Finanzbereich und im Energiesektor. Und darüber hinaus auch Fortsetzung von Steuersenkungen oder das Beibehalten von bestehenden niedrigeren gesenkten Steuertarifen. Und all das ist von der Börse gefeiert worden. Wir haben November und Dezember da ja auch einen großen Jahresendspurt gesehen, angefacht von der US-Präsidentschaftswahl. Gerade die großen US-Indizes sind ja massiv gestiegen. Und da konnten wir dann jetzt im Januar so ein gewisses, ich sag mal, Luft rauslassen aus der aufgeblasene, kontrolliertes Luftrauslassen aus einer aufgeblasenen Blase sehen, dass gerade die Werte, die auch stark gestiegen sind, die dann auch zum Jahresende nochmal zusätzlich wahrscheinlich von einem Window-Dressing-Effekt profitiert haben, dass bei denen dann eben jetzt ein bisschen abverkauft wird und Gewinne mitgenommen werden, gerade auch, weil viele Investoren zum Jahresende vielleicht bei den Werten gerade aus steuerlichen Gründen keine Gewinne mitnehmen wollten, das jetzt im Januar nachholen. Da gibt es da so ein bisschen eine Mean Reversion, dass die Sektoren, die stark gelaufen sind, ein bisschen schwächer laufen. Was jetzt zu erwarten ist für die Inauguration, ich weiß jetzt nicht, ob der Inaugurationstag und die ersten Tage der neuen Trump-Regierung jetzt an sich so ein starker Auslöser sein werden für die für starke Marktbewegungen. Man wird da wahrscheinlich in den nächsten Tagen abwarten, was so die ersten Schritte der Trump-Regierung sind. Einige Schritte sind eher für den Markt negativ, wie zum Beispiel das Abschieben illegal eingewanderter Arbeitsmigranten, die dann wahrscheinlich den ohnehin angespannten Arbeitsmarkt, es besteht der Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel, belasten werden. Dann die angekündigten Zölle sind tendenziell vielleicht auch eher negativ für die Märkte, während, wie gesagt, die Regulierung und niedrigere Steuern eher positiv sind. Aber unabhängig davon werden in den nächsten Tagen die Märkte auch sehr stark auf die Berichtssaison gucken. Und darüber hinaus kam dann auch vielleicht wieder die US-Fed ins Spiel. Also das wird so ein Dreiklang aus Politik, Notenbankpolitik und Einzelwerten sein. Und in diesem Zusammenhang muss man wahrscheinlich so auch die dann sehen wir den Einfluss der ersten Schritte der neuen Trump-Regierung sehen.
Na, ganz spannend wird natürlich auch bleiben. Wir haben ja einen gigantischen Schuldenstand in den USA. 35,3 Billionen US-Dollar steht ja die USA international über die Anleihen in Kreide oder in der Kreide. Und da ist natürlich auch die Frage, ob denn diese ganzen Vorhaben, die geplant sind, sprich also die Steuersenkung und dergleichen, ob die in dieser Form dann überhaupt umsetzbar sind. Ne? Wenn wir momentan ungefähr ein Renditeniveau von 5% haben und es steht ja, glaube ich, zur Jahresmitte auch nochmal eine enorme Wand an Umschuldungen an, bedeutet das ja, dass wir uns ja von der nahezu Nullzins-Renditelandschaft verabschiedet haben und jetzt ja wirklich ein Vielfaches höher sind. Das heißt, der Schuldendienst wird natürlich auch einen ordentlichen Einfluss auf die zukünftigen Haushalte beziehungsweise den Staatshaushalt in den USA haben. Also da darf man natürlich auch nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, ob das tatsächlich alles so umsetzbar ist. Und man hat ja auch schon gehört, dass die Deregulierung beziehungsweise die Entbürokratisierung, die ja durch die Behörde geleitet von Elon Musk, der Dodge-Behörde, da in Gang gesetzt wurde, dass das auch alles nicht so eitel Sonnenschein ist. Sehr, sehr schwierig, dort tatsächlich dann eben auch die Effizienzen zu heben, die man eigentlich vorhatte zu heben und dadurch die Einsparungen eben auf der Startseite tatsächlich relativ zügig auch voranzubringen. Also ich glaube nicht, und das ist natürlich auch interessant, das, was du gesagt hast, sicherlich auch Aspekte, die wichtig sind, aber eben auch sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, die natürlich auch weiterhin vorhanden bleiben und die sicherlich auch in 2025 eine große Rolle, gerade Stichwort Neuverschuldung und Refinanzierung, spielen werden. Sind wir schon dabei bei Neuordnungen, bleiben in Deutschland? Wie siehst du denn, gibt es überhaupt, also genau, so kann man vielleicht anfangen, Neuwahlen in Deutschland, siehst du denn überhaupt Änderungen, Auswirkungen für die Aktienmärkte durch die Neuwahlen oder ist es tendenziell für dich eher ein Non-Event?
Hängt davon ab, wie die Wahlen ausgehen. Also ich denke schon, wir müssen immer, wenn das so ausgeht, wie es die politischen Analysten und auch die Märkte im Moment erwarten, dass es wahrscheinlich auf eine schwarz-rote Mehrheit hinausläuft, wird das vielleicht erstmal ein Non-Event sein oder vielleicht wird das Wahlergebnis erstmal allein dadurch, dass man ein Wahlergebnis hat, erleichtert aufgenommen werden. Aber ich denke, dass generell die fundamentalen Probleme, die jetzt für die deutsche Wirtschaft bestehen, so schnell nicht gelöst werden werden. Und man wird vielleicht die Koalitionsverhandlungsergebnisse abwarten. Aber es ist wohl, wird wohl etwas dauern, bis in Deutschland die aktuellen wirtschaftlichen Probleme, die in Deutschland strukturell bestehen, angegangen werden und die Märkte das einpreisen können, dass es für Deutschland eine Lösung gibt. Da muss man auch sehen, dass die deutschen DAX-Werte, also die großen DAX 40-Werte, ja unabhängig von der deutschen Wirtschaft sehr stark gelaufen sind. Und die Frage ist dann, wenn sich eine Lösung durch die Bundestagswahl für einige strukturelle Probleme Deutschlands ergeben wird, dass dann möglicherweise die Werte besonders profitieren werden, die stärker an Deutschland gebunden sind. Das waren ja im letzten Jahr eher die MDAX und SDAX-Werte, die auch stärker unter den hausgemachten Problemen oder den örtlichen Problemen in Deutschland gelitten haben und entsprechend schwach sich entwickelt haben, während die DAX-Werte, die ja nur etwa 20% ihrer Umsätze in Deutschland machen und eher international ausgerichtet sind, sich da abkoppeln konnten. Und in dem Zusammenhang muss man das sehen, was jetzt zu erwarten ist. Also wenn das kommt, was erwartet wird, eine schwarz-rote, eventuell eine schwarz-grüne Regierung, wäre das wahrscheinlich eher neutral. Eine positive Überraschung wäre es, wenn es eine schwarz-gelbe Mehrheit geben könnte, aber das sieht ja derzeit nicht so aus. Mhm. Wenn es weder für schwarz-rot noch für schwarz-grün reichen sollte und für schwarz-gelb erst recht nicht, sondern irgendwie mehr eher linke Parteien hinzugezogen werden müssten, dann wäre das wahrscheinlich aus der jetzigen Sicht der Märkte eher eine negative Überraschung.
Mhm. Also siehst genau. Du das? Ja, ähnlich. Also ich denke auch, dass hier nicht allzu viel passieren wird. Eher das Motto alter Wein, neuen Schläuchen. Also es ist eigentlich vollkommen egal, welche von den großen Parteien dort zukünftig die Führung innehaben werden. Sicherlich beobachtbar, ob es zu einer Neuorientierung kommt, ob im Endeffekt dann wie die AfD dort in dieses ganze Konstrukt mit reinläuft, dann natürlich auch wichtig zu sehen, du hast es bereits angesprochen, FDP, genau wie die sich positionieren kann, sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, die zu betrachten ist. Ich befürchte halt nur, dass wenn sich an der Konstellation nichts ändert, das wäre sozusagen quasi das sag ich mal, politische Worst-Case-Szenario, weil dann im Endeffekt ja auch mit keinen Änderungen ausgegangen werden kann, die struktureller Natur sind. Man würde sozusagen die alten Wege weiter beschreiten und demzufolge würden die Investoren das natürlich auch in diesem Sinne so mitnehmen. Ansonsten alles, was so ein bisschen Veränderung wäre, könnte natürlich erstmal auch so eine Art, wie soll man sagen, frische Luft oder sowas bedeuten, sodass die Investoren dann natürlich auch schon sehen und schauen, je nach Konstellation natürlich, welche Expertisen dann auch in den einzelnen Ämtern und Ministerien dort vorherrschen, ob es dann tatsächlich zu einer Neubewertung kommen könnte. Aber aus aktuellen oder aus der aktuellen Situation heraus sehe ich es, wie du es gesagt hast oder auch schon beschrieben hast, nicht so, dass man da mit größeren Überraschungen rechnen kann und dass im Endeffekt dann auch die Finanzmärkte da einfach eher so ein bisschen schulterzuckend an diesem Ereignis vorübergehen werden. Nicht schulterzuckend, wir sind ja wie gesagt hier mehr als mit dem Puls am Finger der Finanzzeit, ist die US-Berichtssaison, ja immer, klar. Nicht nur an der Fashion, sondern auch eben an der Finanzwelt.
Das kommentiere ich jetzt nicht.
Ja, wir haben heute die Berichtssaison beginnend gesehen in den USA mit BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, den großen Finanzinstituten. Das, was ich gesehen habe als Headline, hammerhart, also wirklich Zahlen. Da können einem nur die Ohren schlackern. Mhm. Was denkst du denn, worauf sollte man in der Berichtssaison aus deiner Sicht heraus besonders achten?
Mhm. Also ich denke, man sollte auf jeden Fall den Hintergrund im Blick haben, in welchem Rahmen und vor welchem Hintergrund die aktuelle Berichtssaison erfolgt. Also die Märkte erwarten schon relativ viel von den US-Unternehmen. Die Bewertungen der Aktienmärkte sind ja, wie wir wissen, schon relativ hoch mit etwa 21 KGV beim S&P 500. Und darüber hinaus geschieht das Ganze vor allem im Hintergrund von steigenden Kapitalmarktzinsen für US-Staatsanleihen, die sehr deutlich gestiegen sind in den letzten Wochen und jetzt auch ein Jahreshoch erreicht haben. Und von daher, das ist natürlich alles tendenziell belastend für Aktienmärkte und macht die Anforderungen an die Berichtssaison eher hoch. Und deshalb erwarten die Märkte auch, dass die Zahlen so gut reinkommen, wie wir es jetzt am ersten Tag der Berichtssaison von den genannten Werten tendenziell sehen. Und wir müssen gucken, wie das weiterläuft. Die Marktschwergewichte werden natürlich wie immer oder besonderer Augenfokus wird auf die Marktschwergewichte mit den großen Big-Tech-Werten mit den stärksten Marktkapitalisierungen liegen, also die 3 Billionen Dollar-Werte Nvidia, Microsoft, Apple und auch die anderen Magnificent Seven-Werte wie Alphabet und Meta, die werden natürlich schon aufgrund ihres Marktgewichtes auch die eine besondere Bedeutung haben. Und ich denke, dass dann nochmal besonders wichtig sein wird, muss eben grundsätzlich bei dieser Berichtssaison sehen, die Anforderungen an die Unternehmensberichte und an die Reports sind schon relativ hoch und die müssen auch relativ gut ausfallen, damit der Markt die aktuellen Bewertungen rechtfertigen kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn es so weitergeht, dass es dann spricht ein bisschen für die Saisonalität, auch jetzt im Januar und Februar, wenn die Berichte weiterhin überzeugen, dass es dann weiter aufwärts gehen kann. Aber der Markt dürfte bei einzelnen Enttäuschungen empfindlich sein. Was relevant ist, ist, dass einer der wichtigsten Werte, der schon wegen der Marktkapitalisierung immer besonders im Fokus steht, nämlich Nvidia, relativ spät kommt, Ende Februar erst, weil die ein etwas verschobenes Quartalsberichtsfenster haben. Und da wird dann nach dem Ablauf der nächsten Woche noch mal ein bisschen Spannung im Markt sein. Aber ja, also wenn die Berichte wirklich überzeugen können, kann es weiter aufwärts gehen. Aber man muss eben wissen, der Markt verlangt bei den Bewertungen auch viel.
Also ich denke auch wichtig werden natürlich die Prognosen werden. Das haben wir heute auch gesehen, gerade bei den Bankenwerten. Das heißt also, die Zahlen an sich, die werden dann schon zur Kenntnis genommen, klar, aber ist halt auch größtenteils schon in den Bewertungsständen mit drin. Du hast es auch bereits gesagt, wir sehen halt momentan im S&P 500 wirklich hohe Bewertungsstände, wenn man das Ganze historisch betrachtet, auch bei vielen Einzelunternehmen teilweise wirklich der heftigste Bewertung, je nachdem, was man dort natürlich einpreist. Nvidia, klar, KI-Fantasie, AMD, Micron haben teilweise schon ein bisschen Luft abgelassen oder eben auch wieder Luft aufgebaut, je nachdem, wie sie sich eben im Bereich KI positioniert haben. Deswegen glaube ich auch, dass man hier natürlich schauen wird, was sagen sie eben zu den Trendsektor KI? Wie ist da die Quote eben, wie viel Kunden kaufen entsprechend, wie sehen die auch die Zukunft, kann man das ausrollen oder nicht, haben wir in der Vergangenheit auch schon fernab der Berichtssaison in den letzten Tagen gesehen, dass eben Äußerungen von dem CEO, Nvidia-CEO entsprechend natürlich auch die Märkte durcheinander bringen kann und die ein oder andere Kursbewegung dann eben entsteht in den Branchen, die dann betroffen sind, dass man eben sagt, ja, zum Beispiel Quantum Computing ist noch nicht so weit, wird noch eine Weile brauchen. Daraufhin haben die D-Waves dieser Welt ordentlich eben an Kurswert verloren oder dass man eben auch noch darauf hinweist, dass die Nachfrage nach den KI-Chips entsprechend hoch sind. Dann können natürlich die Werte, die in diesem Segment unterwegs sind, davon profitieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, glaube ich schon, dass wir hier natürlich ganz klar auf die Prognosen für das Jahr achten, da die Marktteilnehmer darauf achten und wir natürlich gerade, wie du auch schon bereits ausgeführt hast, bei den Trendsektoren, also die, die im letzten Jahr gut gelaufen sind, dass die eben sich in diesem Jahr auch weiter fortsetzen können und wie stark sozusagen dann die Dynamik des Trends tatsächlich auch ist. Und damit sind wir zumindest mal mit dem ersten Trend, den ersten Teil hier durch und gucken gleich mal im zweiten Teil auf die einzelnen Unternehmen, die wir ja mitgebracht haben. Und ja, könnt ihr gespannt sein. Bis gleich.
Sehr gut.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanz. Ich bin Andreas Lipko und natürlich auch weiterhin mit dabei Dirk, der sich jetzt gerade in Schale geworfen hat, für die erste Frage bezüglich zu Microsoft. Habe ich mal als Aufhänger genommen. Die haben ja 80 Milliarden, zumindest haben sie vor, 80 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um in KI zu investieren. Mhm. Und jetzt die ketzerische Frage, macht das Sinn und wie schätzt du das Microsoft allgemein ein?
Wer bin ich, dass ich richte? Nein, über ein so großes Unternehmen. Nein, im Ernst. Microsoft ist natürlich unter dem Magnificent Seven-Werten einer von den drei ganz besonders großen, mit der im Bereich der Marktkapitalisierung von über 3 Billionen, also über 3.000 Milliarden US-Dollar, neben Apple und Nvidia. Und von daher stehen sie natürlich ganz besonders im Fokus. Und was jetzt die KI-Investitionen betrifft, da ist zu sehen, dass es eben dieser Trend eben eine Sache ist, bei dem nur die ganz großen Unternehmen und die ganz großen Player mit den ganz tiefen Taschen überhaupt mithalten können, weil eben, das wird von vielen Seiten immer wieder bestätigt, man in dem Bereich nur mitspielen kann, wenn man wirklich bereit ist, all in zu gehen und wirklich große Beträge in die Hand zu nehmen. Und das macht Microsoft hier eben. Und ich denke, dass es schon sinnvoll ist für, sollte das machen und da mitspielen. Und Microsoft hat die Finanzpower, hat das Geld, um da vorne mitzuspielen und geht da ganz offensiv mit rein. Sie sind im Cloud-Bereich ja auch schon stark. Sie haben ansonsten natürlich auch ihre starken Cash-Cow-Produkte von der Office Suite über vom Betriebssystem über die Office Suite. Und haben darüber hinaus dann Xbox und LinkedIn als klassische Produkte. Und von daher haben sie natürlich eine gewisse Grundlage und finanzielle Grundlage in ihren, sagen wir mal, Legacy-Produkten. Und es ist absolut, ich denke, wenn Microsoft in der Liga der Top-Unternehmen und der am stärksten, höchsten bewerteten Tech-Unternehmen langfristig mitspielen will, ist es im Grunde notwendig, dass sie auch in dem Bereich, im KI-Bereich, all in gehen und wirklich Geld in die Hand nehmen, um damit mitzuspielen, neben einer Alphabet und einer Amazon und all den anderen wirklich großen Unternehmen, die da mitspielen können. Bei Microsoft kann man auch sehen, dass die haben jetzt mit einem Energieanbieter, da werden wir auf die Branche werden wir nachher noch eingehen, kleiner Cliffhanger, ein Deal gemacht, dass sie ein Atomkraftwerk quasi mieten für den Energiebedarf eines neu zu errichtenden Rechenzentrums in Pennsylvania, weil das natürlich auch ein ganz großes Thema ist, die Energiebedarfe für das Thema KI. Und das zeigt schon, wie ambitioniert Microsoft daran geht. Und Microsoft ist jetzt von den Magnificent Seven-Werten ein bisschen zurückgeblieben im letzten Jahr, etwa 14% Jahresperformance, aber auf 10 Jahre eben um über 900% gestiegen. Also man sieht auch schon, dass sie trotz der Größe, obwohl sie natürlich ein Dickschiff am Kapitalmarkt sind, trotzdem langfristige Ambitionen haben, sind im Moment, wie viele andere auch, nicht billig bewertet. Also Kursgewinnverhältnisse von über 30 bezogen auf die erwarteten Gewinne und sind natürlich schon wie ein Growth-Wert bewertet, aber ich denke, es ist absolut sinnvoll und vielleicht sogar notwendig, wenn sie in der Liga weiterspielen wollen, dass sie auch da wirklich Geld in die Hand nehmen und die 80 Milliarden sinnvoll investiertes Geld sind. Wie siehst du das?
Ja, 80 Milliarden, man kann das mal in die Perspektive oder beziehungsweise Relation zu dem Gesamtumsatz rechnen für das aktuelle oder beziehungsweise jetzt laufende Fiskaljahr, rechnen ja Analysten ungefähr mit 278 Milliarden US-Dollar. Also hier nimmt sozusagen jetzt Microsoft circa ein Drittel der des Umsatzes in die Hände. Und das ist natürlich schon auch eine ordentliche Investition und zeigt ja auch, was für eine Dramatik bzw. Wichtigkeit eben genau der KI-Sektor hat. Aber wichtig ist halt auch zu sehen, dass natürlich Microsoft ja da sozusagen mehr als Insider ist. Also man ist ja durch die Beteiligung an OpenAI ja mittendrin statt nur dabei und weiß eigentlich auch, was da für Potenzial ist. Und wir haben es ja auch schon gesehen, dass viele Dienste zusätzlich jetzt bei vielen Microsoft-Anwendungen möglich sind und angeboten werden. Und ich glaube, dass man hier einfach auch schon, ja, wie du richtig sagst, im Endeffekt das schon sinnhaft ist, weil man einfach weiß, was man dort tut. Schwieriger sehe ich es tatsächlich bei den Unternehmen, die so ein bisschen versuchen, da Schritt zu halten, die nicht selber mit einer eigenen Lösung da sind. Also bei Alphabet zum Beispiel sehe ich es auch noch positiv, weil die eben durch Gemini entsprechend dort natürlich auch ihre eigenen KIs in Anwendung haben. Andere Unternehmen, die noch nicht so richtig positioniert sind, die werden es natürlich zunehmend schwer haben, weil die dann auf der einen Seite weiterhin hohe Investitionen in die Hand nehmen müssen, auf der anderen Seite aber noch nicht so weit sind, dass sie wirklich oder beziehungsweise vielleicht auch nie so weit sein werden, dass sie eben wirklich eine KI im Betrieb haben oder beziehungsweise KI-Technologie entwickeln können, die dann eben auch monetarisierbar wird. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, den man da sehen muss. Es wird also eine Menge Verlierer geben bei diesem Rennen. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass jetzt gerade am Anfang die großen Technologiekonzerne eben so viel Geld in die Hand nehmen. Also wie gesagt, hier bei Microsoft mal die Relation ein Drittel des Gesamtumsatzes ist natürlich auch richtig Asche, ne? Also die da im Endeffekt aufgewendet und benutzt wird. Und deswegen kann man da sicherlich die ein oder andere Skepsis und deswegen auch die Formulierung oder Eingangsfrage so formuliert durchaus nachvollziehen.
Ja. KI ist ein Feld für die großen Kinder, wo nur die Big Player wirklich vorne mitspielen können. Dann kommen wir zu einem anderen Wert. Gerade beim Thema KI, die Lieferanten von Hardware für diese Softwareanbieter, eine Nvidia oder auch eine AMD, Broadcom, die großen Halbleiterwerte, die sind ja hervorragend gelaufen in 2024, kommen jetzt aber etwas zurück. Platzt da eine Blase oder ist das nur eine notwendige Korrektur?
Ja, ich denke, dass wir hier einen ganz klaren Korrektur sehen. Das Problem ist ja, und das haben wir in diesem Format ja auch schon des Öfteren mal gesagt, man muss hier wirklich die Spreu vom Weizen trennen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Jetzt habe ich hier so viele Phrasen gerade gedroschen, aber im Endeffekt so, dass eben natürlich nicht alle Halbleiterunternehmen unbedingt diesen Hyper- und Supertrend KI mitreiten können. Das sieht man eben, ich hatte vorhin bei einem Format über Wolfspeed gesprochen, auch ein Halbleiter unternehmen aus den USA, die eben sehr stark im Automotive-Sektor unterwegs sind. Und wenn man sich dort den Kurschart ansieht, dann kann man überhaupt nicht nachvollziehen, wo da sozusagen die Jubelstimmung im Halbleitersektor herkommt. Und es gibt ja auch viele andere, guck mal auf eine Intel zum Beispiel. Ja, dann sieht man ähnliche Bewegungen, dass dort natürlich alles weitere als Himmelhochjauchzen bei den Investoren angesagt ist. Und das ist halt genau die Problematik. Das heißt, man muss schon ganz genau hinschauen und muss auch versuchen, so ein bisschen Verständnis für diese Technologie aufzubringen. Das heißt, welche Halbleiter werden hergestellt? Wo werden die überhaupt benutzt? Wer ist vielleicht auch nur Produzent, wie eine SK Hynix oder eine Taiwan Semiconductor und stellen überhaupt gar nicht eigene Chipstrukturen her? Also designen die nicht? Eine AMD, eine Nvidia, wiederum aus einer ganz anderen Ecke, die eben dann auch teilweise zum Beispiel sehr stark auch eher im Desktop-Bereich oder entsprechend bei den Personal Computers unterwegs sind, wie eine AMD, die dann eben auch dort solche Rechner herstellt, oder eine Nvidia, die eben sehr stark natürlich im Grafikkartenbereich unterwegs ist oder eben im Bereich der Serverinfrastruktur. Ja, auch das Stichwort Supermicrocomputer hat mir im letzten Jahr auch des Öfteren mal drüber gesprochen, halt ein Unternehmen, was sehr stark nur im Serverbereich unterwegs ist, was auch stark unter die Räder gekommen ist, weil da dann herbe Vorwürfe gegenüber dem Unternehmen laut wurden. Also man merkt schon, das ist halt wirklich eigentlich ein Expertengebiet. wo ich jetzt nicht darüber rede, dass man als Finanzmarktexperte oder als Finanzprofi da eher wirklich was sagen kann, sondern eher ein ITler, also jemand, der da ganz, ganz tief drinne steckt und der wirklich auch versteht, was bedeutet das denn, wenn man eben die Chips leistungsfähiger macht, was für Probleme treten da auf. Wir hören ja immer wieder, dass auch die Leistungsfähigkeit natürlich davon abhängig ist, wie die Wärme, die dabei entsteht, entsprechend verarbeitet werden kann. Jeder kennt's, wenn man Smartphones, Laptops in irgendeiner Form stark betreibt, dann werden die halt auch wirklich tierisch heiß und das sind natürlich auch Probleme, die gelöst werden müssen und die Unternehmen auch wieder immer wieder vor neuen Herausforderungen stellen. Wir haben den Smartphone-Bereich sehr wichtig, gerade für Broadcom zum Beispiel, ja, wo dann halt natürlich davon auch eine hohe Abhängigkeit ist, wie viele iPhones werden von Apple verkauft, weil Apple eben die Technologie von Broadcom mit verbaut. Und das sind alles Dinge, wo eben nicht ganz klar ist, dass selbst wenn die KI-Technologie insgesamt weiter nach vorne geht, dann vielleicht ein Nvidia davon profitiert, weil eben über die Server diese Technologie nachgefragt wird, dann aber die Frage ist, verlagert sich das Ganze, geht vielleicht dann später doch eher in den Smartphone oder in den PC-Bereich über, dann ist das auch für eine Nvidia eine komplett neue Situation, wenn sie nicht bis dahin die richtigen Lösungen in den Händen hält und sagen kann, ja, hier, wir haben jetzt auch entsprechende Halbleiter für eben zum Beispiel Smartphones oder andere Electronic Devices, die eben dann KI-fähig gemacht werden sollen, hier auf der Palette stehen. Also deswegen muss man hier wirklich ein bisschen gucken, muss auch, wie gesagt, den Finger am Puls der Zeit haben. Ich denke aber, dass Nvidia in der Vergangenheit einfach bewiesen hat, dass man hier sehr, sehr gut eben in diesem Business drin ist. Der Jensen Huang hat ja immer wieder bewiesen, dass er da ein goldenes Händchen für hat, Megatrends einfach aufzufassen, frühzeitig zu erkennen und diese dann natürlich in dem Unternehmen halt auch in bare Münze für die Aktionäre umzuwandeln. Er selber spricht ja von Nvidia noch von einem kleinen Unternehmen, was halt ganz spannend ist. Also es zeigt halt auch nochmal auf, was für ein gigantisches Potenzial da wirklich drin ist und was halt die Insider da natürlich auch an Potenzial noch sehen. Mhm. Und ich glaube, das muss man gar nicht mal unbedingt an der Marktkapitalisierung festmachen, sondern wirklich auch eher von dem, ja, von der eigentlichen Größe. Und da hat er schon recht, da ist natürlich eine Nvidia, wenn man es so sieht, ja eigentlich nur wie so eine Art, ich sage jetzt mal salopp, Designbüro. Und die Produktion wird ja, ist ja eben ausgelagert, wird von anderen Unternehmen gemacht. Ne? Und wenn man das halt im Verhältnis jetzt zu anderen großen Konzernen sieht, mag er da gar nicht mal so Unrecht haben. Wie zum Beispiel, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, den deutschen Autobauern. Ne? Wenn man da halt sieht, eine Volkswagen, erster oder zweiter Automobilhersteller der Welt, 10 Millionen Autos werden da pro Jahr verkauft, mehrere hunderttausend Mitarbeiter oder eine Mercedes Group, eine BMW, Porsche, alles Autobauer, die wesentlich größer teilweise natürlich dann sind, nicht von der Marktkapitalisierung, aber von den Mitarbeiterzahlen. Jetzt natürlich die Frage an dich, siehst du denn große und gute Chancen dafür, dass wir in 2025 ein Comeback-Jahr für die deutschen Autobauer sehen? Wenn ja, warum? Wenn ja, welche Werte? Alle Werte? Kein Wert? Oder wenn nein, warum nicht?
So viele Fragen auf einmal. Hast ja eine elegante Überleitung bekommen von den, von den Highflyern des letzten Jahres, den Software-Werten wie einer Microsoft, den Hardware-Werten wie einer Nvidia hin zu den deutschen Autobauern. Ja, also die deutschen Autobauer sind natürlich durch, haben natürlich mehrere Gegenwinde auf einmal. Einmal generell vom, Gegenwind vom Weltmarkt, dann was den Protektionismus aus den USA betrifft, die Wirtschaftsschwäche in China. Also die beiden großen Exportwerte haben bergen beide verschiedene Probleme und hinzu kommt dann auch die strukturelle Schwäche des Heimatmarktes in Deutschland und die strukturellen Probleme der Unternehmen selber. Und das, wenn man sich die deutschen Autowerte anguckt, würde ich mal so abstufen, also nach dem, was man so von den Autofachleuten hört, ist eine BMW da noch eher ein Wert, der noch als relativ gut aufgestellt gesehen wird, gefolgt von einer Mercedes, werden eine VW und da gehört dann zum Konzern auch die Porsche dazu, als besonders problematisch angesehen wird, aufgrund der besonderen Probleme, der besonderen Organisationsstruktur von Volkswagen. Das hat man ja auch gehört. Die Tarifverhandlungen bei Volkswagen sind besonders problematisch. Dort gibt es natürlich immer eine besondere Besitzstruktur, wo das Land Niedersachsen dann mitredet, weshalb es dann ein besonders einflussreichen Betriebsrat gibt. Und das führt dann dazu, dass diese Werte insgesamt relativ niedrig bewertet sind vom Kursgewinnverhältnis her. Aber man konnte eben sehen, dass über viele Jahre hinweg, wenn man sich die Charts anguckt, an der BMW, an der Mercedes und an der VW, dass BMW und Mercedes lange Zeit sich nach oben hin ein bisschen von VW abkoppeln konnten. Jetzt im letzten Jahr aber alle Werte verloren haben. Mehr oder weniger im Gleichschritt. Vom Kurs-Gewinn-Verhältnis her ist eine BMW und eine Mercedes ein bisschen höher gewichtet, aber immer noch deutlich unter 10, während eine VW ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 4 hat. Und da ist eben schon, da sieht man eben schon, dass relativ viel Misstrauen und relativ viel Skepsis des Marktes eingepreist ist. Und das ist dann die Frage, sind das Value-Traps? Die Frage ist eben, da wird vielleicht davon abhängen, von politischen Rahmenbedingungen, kann sich China wirtschaftlich erholen, können diese Marken ihre frühere Marktstellung in China wiedererlangen? Und das wird ja von einigen auch bezweifelt, weil eben die chinesischen Hersteller selber von der Qualität her aufholen und von daher dem Deutschen in dem Markt verdrängt und können die diese deutschen Hersteller auf der anderen Seite am US-Markt ihre Stellung verteidigen oder ausbauen, trotz der protektionistischen Töne, die dort von der Politik kommen. Und drittens kann die deutsche Wirtschaft, der deutsche Heimatmarkt und auch die deutsche Politik für diese Unternehmen zu einem Rückenwind werden. Denn das kommt ja noch hinzu, dass eben für diese Unternehmen auch die heimische Politik, die deutsche und die europäische Politik, Stichwort Verbrennerverbot, eben zusätzliche Gegenwinde Schwierigkeiten schafft. Und von daher muss man eben sehen, wenn man sagt man, dass all diese Risiken in den jetzigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und in den jetzigen Bewertungen ausreichend eingepreist sind. Wenn man der Meinung ist, kann man da investieren. Wenn man sagt, da sind so viele Ungewissheiten und so viele Probleme und Risiken, dann kann es auch schnell sein, dass solche Werte zu einem Value-Trap werden. Von der Abstufung her würde ich sagen, am ehesten noch gut aufgestellt, zumindest was das Management betrifft, ist wahrscheinlich BMW, gefolgt von Mercedes, während VW und Porsche eben besonders problematisch angesehen werden. Und das sieht man eben auch in den Kurs-Gewinn-Verhältnissen, die bei VW besonders schwach sind. Also das ist, würde ich so sagen, wenn man der Meinung ist, dass diese Kurs-Gewinn-Verhältnisse diese Risiken ausreichend einplanen, dann kann man da investieren, aber man sollte eben vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt viele Werte, für die dann der alte Satz von Warren Buffett gilt, Turnarounds never turnaround. Und ich denke schon, dass man relativ viele Risiken bei deutschen Autowerten hat. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Ich glaube halt hier, dass noch zusätzlich ein Problem ist. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, auch zu den chinesischen Autobauern, die man hier auf jeden Fall auch mit in Bezug nehmen sollte. Der Punkt ist der, dass halt viele große Automobilkonzerne in Europa, also sprich auch hier natürlich in Deutschland, sich zu stark auf die komplette Elektrifizierung aller ihrer Modelle fokussiert haben, gerade der VW-Konzern. Mhm. Und dass die Annahme dieser dieser ganzen elektrifizierten Fahrzeuge, die Annahmequote in Deutschland und Europa einfach nicht so hoch ist. Also das heißt, hier sind viele Ressentiments gegenüber dieser neuen Technologie, weil die Batterietechnologie auch noch nicht so richtig ausgereift ist. Wenn eben die Batterien oder der Akku in dem Wagen einen Schaden hat, dann ist es praktisch ein wirtschaftlicher Totalschaden von den Fahrzeugen. Und das sind natürlich alles Dinge, die Käufer zurückschreckt und dann natürlich auch so dafür Sorge trägt, dass einfach da so eine Art lähmender Konsumcharakter entsteht. Das ist in China anders. Hier zum Beispiel mal die Zahlen von BYD, um mal einen großen Konkurrenten auch mitzunehmen in diesem Bereich. Der hat im vergangenen Jahr einen Absatz um 40% gesteigert auf 4,3 Millionen Plug-in-Hybridfahrzeuge und E-Autos. Und allein die rein batteriebetriebenen Fahrzeuge sind um 12% auf 1,78 Millionen geklettert. Also auch hier hat man so ein bisschen das Problem, dass eben die Chinesen natürlich nicht so stark eben auf die batteriebetriebenen Fahrzeuge zurückgreifen. Aber der Konzern halt insgesamt halt eine rasante Wachstumsgeschwindigkeit aufweist. Und das sieht man auch die hohe Abhängigkeit, auch die deutschen Konzerne, also sprich gerade eben Volkswagen, Mercedes und BMW, sind eben davon abhängig, dass ihre Modelle in China aufgrund dieser hohen Wachstumsdynamik gekauft werden. Und wenn man jetzt also hier natürlich den Handelsprotektionismus der USA sieht, der dafür Sorge trägt, dass natürlich auch China sich abschotten wird und vielleicht auch gegen die EU entsprechend dann vorgehen wird, weil hier waren wir auch gerade auf der handelspolitischen Seite nicht unbedingt sehr galant gegenüber China, Und das wird sich dann auch rächen können. Und da, deswegen sehe ich es ähnlich. Ich würde aber eine Einschränkung noch machen. Ich glaube, dass es wichtig ist, bei den Autos wirklich sehr stark auf die Positionierung zu schauen, inwieweit sind sie abhängig davon, im Oberklassensegment unterwegs zu sein, weil das Image spielt nach wie vor eine wesentliche Rolle. Da macht sich von keiner frei. Jemand, der sich ein Auto kauft und sich leisten kann, der will eben dann entsprechend das Konterfei seiner Marke da vorne haben oder auch das Fahrgefühl oder die Technik, wie auch immer. Und wird das auch in Zukunft weitermachen. Das heißt, davon, glaube ich, leben die Konzerne. Und demzufolge denke ich auch, dass zum Beispiel eine Mercedes, BMW tendenziell eher weiter vorne sein werden als eine Volkswagen. Also Volkswagen sehe ich momentan auch auf dem hinteren Platz. Dahingehend stimmt das, wobei ich aus meiner Sicht heraus eher eine Mercedes noch mehr in diesem Oberklasse-Segment sehe als BMW. BMW macht das zwar auch in der Form, ist aber tatsächlich noch wesentlich breiter in den Kleinwagen und in dem Mittelklasse-Segment positioniert, soweit ich das zumindest einschätzen kann. Und eine Porsche ist natürlich auch immer schwierig, sowieso in diesen Dreigestirn damit reinzupacken, weil die aufgrund ihrer Größe einfach da eigentlich gar nicht reinpassen und auch ein ganz anderes Markenimage haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, ist nun mal ein DAX 40 Unternehmen, kommt eben aus dem Automotive-Sektor. Deswegen sehe ich hier natürlich schon eine wesentlich stärkere Konzentration eben auf den Oberklasse-Bereich und glaube, dass die tatsächlich noch mehr eine Chance haben, sich von eben diesen Bewegungen und Tendenzen, also von dem, ich sag jetzt mal, Massengeschäft loszulösen und davon nicht so stark betroffen sein könnten. Also ich glaube tatsächlich, dass die Porsche das, was wir zuletzt an Kursabschlägen gesehen haben, so ein bisschen der Tatsache geschuldet ist, dass sie natürlich immer wieder auch mit dem Volkswagen-Konzern in einen Topf geworfen werden und man dahingehend keine große Differenzierung vornimmt. Aber ansonsten folge ich großen Ganzen deiner kompletten Argumentation.
Okay, da haben wir mehr oder weniger den gleichen Tenor. Ja. Dann kommen wir nach dieser potenziellen Problembranche oder Branche, die zumindest im letzten Jahr nicht gut abgeschnitten hat, nachdem wir am Anfang schon über die Software- und die Hardware-Werte, die von den KI-Hypes profitiert haben letzten Jahr, zu einem weiteren indirekten KI-Profiteur der Energiebranche. Da haben wir die Constellation Energy. Da geschieht ja einiges auf dem US-Versorgermarkt, auch im Hinblick auf den erwarteten Energiebedarf bei KI. Wie kann man das bewerten? Was sind da die Chancen und Risiken?
Ja, ich finde es ganz spannend. Ich glaube, wir waren ja auch einer mit der Early Caller, die ja wirklich in diesem Format darauf hingewiesen haben, dass KI weit über die Hard- und Software hinausgeht und auch in Richtung Strom, Versorgung und so weiter geht. Das glaube ich Mitte letzten Jahres oder sowas. Da haben wir Unternehmen wie eine Vistra hier gehabt und auch eine Constellation Energy zumindest namentlich mal genannt. Das ist tatsächlich so, dass die, dass diese Frage eben geklärt werden muss, weil es eben auch aus der Forschung heraus ja die Tatsache gibt, dass Zivilisationen, die sich eben fortentwickeln, die eben bessere Technologien haben, zunehmend mehr Energiebedarf einfach haben. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Da braucht man nur den Vergleich von der Steinzeit bis jetzt zu nehmen. Und dann hat man im Endeffekt auch schon eine Herleitung dafür. Die Frage ist natürlich, die ist nicht unberechtigt, wo kommt die Energie her? Und das ist genau der springende Punkt. Das heißt, natürlich kann man jetzt sagen, man baut Steinkohlekraftwerke und ballert da CO2 und Stickoxide in die Luft, was sicherlich nicht wünschenswert ist. Oder man sucht nach eleganteren Lösungen. Die Amerikaner gehen da momentan einen etwas anderen Weg. Die sagen sich Business first. Und davon profitieren halt momentan Unternehmen wie zum Beispiel Constellation Energy, die sich mal mit Sicherheit nicht als nachhaltiges Energieunternehmen positioniert haben insgesamt, die weiterhin auch in diesem Bereich insgesamt unterwegs sind, also hier natürlich auch Gas und so weiter benutzen, aber die zunehmend auch in dem Bereich eben sauberer, kohlenstofffreier Energie gehen. Das heißt also, dass man hier eben schon Wasser, Wind und Solarenergie benutzt, um eben Strom zu erzeugen, aber eben auch Atomkraft. Und das natürlich insgesamt einfach auch aufzeigt, dass zum Beispiel Kooperationen eben mit Microsoft und so weiter eben hier solche Unternehmen zunehmend in den Fokus rücken. Constellation Energy hat in der vergangenen Woche auch bekannt gegeben, dass man ein Unternehmen aus dem regenerativen Bereich, die Calpine, übernehmen will, 19,9 Milliarden auf den Tisch legt und dass man auch da, wenn man sich den ganzen Deal mal anschaut, sofort sieht, dass da enorme Synergieeffekte entstehen. Also man hat hier sozusagen Lösungsansätze aus dem Energiebereich eben im Bereich der regenerativen Stromerzeugung parat, die eben sofort, eben auch selbst wenn man solche großen Übernahmen macht, sich dann in den kommenden Jahren tragen und auch bereits dann eben ertragsteigernd wirken werden, weil eben die Nachfrage nach Energie so schier groß ist und gelöst werden muss. Und Constellation Energy hat eben den Schwerpunkt an der Ostküste, also ist im Großraum New York, unterwegs und auch im mittleren Westen beziehungsweise an der Atlantikseite, also müsste eigentlich auch in Florida. Wahrscheinlich hast du da auch Strom von denen bezogen.
Wahrscheinlich. Für die Klimaanlagen, während ihr hier gefroren habt.
Genau. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch drauf gekommen, dir mit reinzugehen. Nein, aber insgesamt ist es halt wirklich so, das ist halt wirklich ein super starkes Thema und zeigt halt einfach, dass man eben, gerade wenn man eben auf KI setzen will, nicht nur unbedingt auf die harten Softwarehersteller, sondern eben auch auf solche Unternehmen wie eine Constellation Energy gehen kann. Und dass das natürlich auch spannend ist, weil die eben zunehmend tatsächlich weggehen von eben der Stromerzeugung aus den fossilen Brennstoffen heraus, rein in Richtung regenerativer Energie. Und weil, was ich auch ganz spannend fand, halt nochmal, dass hier eben die durch die Übernahme von Calpine oder der angestrebten Übernahme einfach eben auch in dem Bereich Bewegung reinkommt, also in dem regenerativen Energieerzeugungsbereich. Ich glaube, dass das tatsächlich ein interessantes Thema für 2025 bleiben und sein kann, obwohl Trump halt Präsident wird und er sich ja nur bedingt für die regenerative Energieerzeugung ausgesprochen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein interessantes Thema ist. Wie siehst du die Branche generell?
Ja, vielleicht hat Elon Musk da ja einen segensreichen Einfluss, dass er alternative Energien auch als möglichen Bestandteil des amerikanischen Energiemixes sieht. Aber grundsätzlich sehe ich, genau wie du, also ich sehe es auch als sehr spannenden Bereich. Und das wird sicherlich auch weiterhin spannend bleiben für den, gerade im Hinblick auf den massiv steigenden Energiebedarf der KI-Revolution. Und das ist schon ein Unterschied, den man da in den USA und auch in vielen anderen Ländern sieht, verglichen mit dem der Energiepolitik, die wir in Deutschland betreiben. Das wird schon ein, ich sag mal, der Drops ist hier in Deutschland noch nicht gelutscht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zur Kernenergie zurückkehren werden, aber ich denke, dass der Weg, den wir im Moment einschlagen bei der Energiepolitik in Deutschland nach der nächsten Bundestagswahl wohl teilweise umgekehrt werden wird oder werden muss. Denn das Thema wird weiter an Bedeutung gewinnen. Und wie man jetzt an den Kursverläufen gesehen hat, also eine Constellation Energy, nachdem die jetzt die Übernahme der, Calpine angekündigt haben, ist im Gegensatz zu dem, was normalerweise bei Mergers und bei Aufkäufen normal ist, dass da aufgekauft, das aufkaufte Unternehmen an Wert gewinnt und der Käufer erstmal an Wert verliert, hat die Constellation Energy erstmal an Wert gewinnen können, einen ordentlichen Satz nach oben gemacht. Das zeigt, dass der Markt das schon auch positiv sieht, wenn man hier Geld in die Hand nimmt und als Unternehmen hier eben zukauft, weil das eben absehbar schon ein Wachstumsmarkt sein wird.
Mhm. Kein Wachstumsmarkt, bleiben wir gleich bei da. Es scheint zumindest mal das Apothekengeschäft in den USA zu sein, ja, beherrscht von wenigen Großketten, unter anderem von Walgreens Boots Alliance. Ein Unternehmen, wenn man sich den Kurschart ansieht, den man keinen ins Depot rein wünscht, was aber ebenfalls als Kandidat in der vergangenen Woche herhalten musste, weil da eben sehr, sehr hohe Handelsaktivitäten waren. Ich glaube sogar auch bei der Comdirect ein paar Leute da drin gehandelt haben und die Aktien wirklich einen relativ starken Kurssprung hingelegt haben. Und zwar haben die sozusagen schon die Zahlen vorgelegt vor der eigentlichen Berichtssaison, aber das machen ja einige Unternehmen. Siehst du da einen klassischen Rebound-Kandidaten oder folgst du da der Warren Buffett-Weisheit, die du ja hier heute schon des Öfteren mal zitiert hast?
Also die Aussage Turnaround is never Turnaround. Also die Walgreens ist im Grunde einen ganz interessanten Chartverlauf, wenn man es jetzt als Trader aus Trader-Sicht sieht. Also da kann man eventuell sagen, dass sie einen Boden gefunden haben. Ich möchte mich jetzt nicht so weit rauslehnen mit der These, ist nicht meine These, aber man könnte es eventuell so sehen, wenn man der Charttechnik folgt. Und das ist im Grunde so ein bisschen der amerikanische Rossmann. Und wenn man dort einkauft, sieht man auch, dass die einiges an Margen machen dürften. Also das ist doch deutlich teurer als bei einem deutschen Rossmann. Die haben natürlich und dann haben im Gegensatz zu den deutschen Drogeriemärkten auch das, was man hier teilweise als nicht verschreibungspflichtige Apothekenware betrachtet. Von daher ist das schon eine interessante Branche. Auch in eine potenziell etwas margenstärkere Branche als klassisches Grocery-Geschäft. Und ich glaube, man könnte eventuell sagen, dass gerade Walgreens jetzt, die habe ich schon öfters im Blick genommen und das hat sich immer als falsch erwiesen, die als Turnaround-Kandidaten zu sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt ein Turnaround-Kandidat sein kann. Die sind, ich sag mal, um den Bogen zu schlagen, ähnlich bewertet wie die deutschen Automobilwerte, haben auch ähnliche Dividendenrenditen. Ich persönlich würde sagen, man könnte überlegen, ob die vielleicht, ich sage mal, eher jetzt als Turnaround kaufbar sind und interessant sein können als die deutschen Automobilwerte, ohne dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen möchte. Ich habe sie nicht gekauft, das ist auch nur eine Idee, aber die kann man sich mal angucken. Das sieht sowohl charttechnisch als auch fundamental ganz interessant aus und ich denke mal, die haben weniger strukturellen Gegenwind als zum Beispiel eine VW oder eine Mercedes. Wie siehst du das?
Ja, bei Walgreens Boots ist aber tatsächlich so, dass die das verpennt haben, ins Online-Geschäft reinzukommen. Mhm. Die bekommen immer mehr Konkurrenz, zum Beispiel auch von Amazon, die natürlich auch in den Bereich der verschreibungsfreien Medikamente reingehen, also da einfach viel zu viele Produkte anbieten, die man dann eben in den, ich sage jetzt mal buchstäblichen Apotheken bei Walgreens Boots, dann eben in den klassischen Läden dort kaufen kann. Das ist für mich so ein bisschen so ein Handicap bei dem Laden, wo ich halt wirklich sage, oder bei der Kette, da sehe ich halt momentan wirklich das größte Problem. Die sind auch momentan eher dabei, sich gesund zu schrumpfen, was ich auch immer problematisch finde. Es gibt ja doch zwei Wege, aus einer Krise rauszukommen, dass man sagt, man krempelt die Arme hoch und geht nach vorne und versucht eben durch zum Beispiel Online-Auftritte, neue Produkte, neuen Service oder wie auch immer, dann eben seine Position zu festigen und auszubauen. Oder man macht eben das, was man eben aus dem BWL erste zwei Semester dann lernt, Effizienzen und Kosten einsparen. Das bedeutet also Effizienzen schaffen und Kosten einsparen natürlich. Leute entlassen, Läden schließen, Bilanz im Endeffekt runterbringen, kürzen, Umsätze gehen dann natürlich auch mit zurück und so weiter. Und das ist manchmal auch so ein Punkt, wo man sich natürlich schon die Frage stellen kann, ob das der richtige Weg ist, weil man damit natürlich auch aus dem Bewusstsein von vielen Leuten rausgeht, weil man dann natürlich auch große Umsätze, Margen irgendwo auch weggibt, weil man nicht mehr die großen Umschlagsfähigkeiten hat und auch nicht mehr in diesen Mengen dann einkauft. Also alles Dinge, wo natürlich auch negative Effekte ein Stück weit mit reingehen. Also deswegen, ich bin da nicht ganz happy mit, war bei dem Unternehmen auch schon so wirklich seit ewigen Zeiten eher vorsichtig. Also immer wieder auch jetzt Anfragen natürlich von Zuschauern zum Beispiel oder Zuhörern auch reingekommen sind zu den Aktien und konnte mich da nie so richtig warm machen. Also ich sehe hier wirklich Amazon als ganz, ganz massiven Konkurrenten für das Unternehmen. Und dazu einfach auch die Positionierung schwierig. Also ich glaube auch bestenfalls würden die sich auf dem Niveau irgendwo so ein bisschen halten können, weil die auch teilweise halt im Bereich unterwegs sind, wo eben vielleicht die Leute jetzt mal salopp formuliert nicht unbedingt das Internet kennen oder so. Aber ansonsten ist es halt so, dass man hier dem Unternehmen auf jeden Fall mal noch relativ viel Zeit geben muss. Ich habe hier auch mal eine Zahl, 1200 underperformende Filialen will man schließen. Also es ist natürlich auch, da wird einiges passieren im Konzern. Das wird nicht spurlos an den Mitarbeitern, an den Konzern insgesamt vorbeigehen. Und da deswegen, ich bin da ein bisschen vorsichtig. Aber wir werden es ja sehen. Du bist da eher positiver oder beziehungsweise nicht positiv nicht, aber optimistischer, zuversichtlicher.
Zumindest als zeitlich für eine Trading-Perspektive relativ zu dem, was wir vorher an möglichen Problemkandidaten bei den deutschen Autos gesehen haben, sehe ich da zumindest aus Trading-Sicht, kann man sich mal überlegen.
Genau.
Aber aus Investing-Sicht ist es natürlich kein High-Flyer, das stimmt schon.
Genau, ich stelle mich dann lieber auf die defensive Seite und sage dann halt, lieber warten. Na gut, aber warten braucht ihr nicht mehr auf Teil 3. Weil da haben wir nämlich dann die mikro- und makroökonomischen Daten für euch. Das wird in den nächsten Tagen beziehungsweise in der nächsten Woche ja doch sehr spannend sein. Also auf jeden Fall ein Grund, weiter dabei zu bleiben.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Und wir haben hier einen riesen Sack voller Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Dirk hat hier die letzten 5 Wochen das komplette Jahr 2025 in seinem Urlaub aufbereitet wahrscheinlich.
Ich habe jetzt auf dich gesetzt.
Nein, weil du hast schon alles rot angemarkert im Kalender. Das sieht ja bei dir so aus wie so eine Ermittler-Serie auch von Netflix, wo die roten Feen durchs Zimmer gehen.
Auf jeden Fall. Schließe nur von dir auf andere.
Ja, genau. Also bei mir sieht es zumindest so aus. Genau, ich sitze hier sozusagen in einem Wollknäuel und gucke von einem Datensatz zum nächsten. Und wir gucken jetzt mal auf die Makroebene und zwar, was da ab, ich würde mal vorschlagen, ab nächster Woche genau so ansteht. Was hast du denn da so auf der Agenda?
Ab nächster Woche, dem Tag, wo am Montag Donald Trump ins Amt eingeführt werden soll. Also, der wichtigste Tag nächste Woche ist der Freitag. Also, das ist, kommt geballt am Ende, aber wir können ja mal chronologisch durchgehen. Mhm. Am Montag haben wir erstmal die Zinsentscheidung der People's Bank of China. Mhm. Ganz entscheidend. Und aus Deutschland Preisdaten, Erzeugerpreisdaten und den Monatsbericht der Bundesbank. Am Dienstag haben wir einmal das Treffen der Eurogruppe und dann ZEW-Umfragedaten aus Deutschland und zur Konjunkturerwartung auch aus der Eurozone. Mhm. Dann Mittwoch habe ich dann nichts besonders Großes. Donnerstag wieder aus Japan Im- und Exportdaten und aus den USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung und die, aus der Eurozone das Verbrauchervertrauen. Mhm. Und dann am Freitag die entscheidenden Daten. Also ganz früh morgens um 4 Uhr unserer Zeit, wer da schon wach ist, die Bank of Japan Zinsentscheidung. Die sind ja eher in einem Zinserhöhungszyklus als verglichen mit den anderen Banken, die ja möglicherweise eher weiterhin in einem Zinssenkungszyklus sind. Mhm. Dann morgens aus Deutschland das PMI und den Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen. Das gleiche dann eine halbe Stunde später für die Eurozone. Und am Nachmittag auch aus den USA PMI-Dienstleister, PMI-Herstellung, also das Verbrauchervertrauen. Und darüber hinaus dann Uni-Michigan-Index und Uni Michigan Verbrauchervertrauen. Mhm. Also das sind dann, denke ich, die also die wichtigsten Daten am Freitag, aber ansonsten auch einen bunten Strauß von verschiedenen Zentralbank- und Konjunkturnachrichten, die im Laufe der nächsten Woche zu erwarten sind, in der Woche, in der ersten Amtswoche von Donald Trump.
Genau. Ja, sehe ich auch.
Also, was habe ich vergessen?
Gar nichts. Das war wirklich genau das Freitag halt mit den ganzen Einkaufsmanager-Daten, da eben ein sehr großer Schwung kommt. Arbeitsmarktdaten werden interessant und natürlich die Bank of Japan bzw. People's Bank of China. Wobei das ganz spannend ist, weil ja wirklich die chinesische Regierung ja schon gesagt hatte, dass sie ja die Amtsvereidigung oder die Amtseinführung abwarten will, bevor sie dann sozusagen weitere Stimulationen vornimmt. Bin ich gespannt. Vielleicht sieht man tatsächlich schon eine Aktion von der People's Bank of China. Bin gespannt. Die haben ja deflationäre Tendenzen. Mal sehen, wie sie denen entgegentreten wollen. Also die Woche ist tatsächlich nicht ohne und dürfte von Spannung geprägt sein. Gucken wir mal auf die Mikroebene. Welche Unternehmen hast du da im Fokus? Wir haben jetzt ja die Banken, die in dieser Woche komplett über die Ticker rattern. Taiwan Semiconductor kommen auch in dieser Woche, ab nächster Woche. Mhm. Worauf guckst du da?
Also die Unternehmensberichtssaison kann damit die spannenden Makrodaten mithalten. Also dann sieht, dass wir mitten in der Berichtssaison sind. Mhm. Montag ist erstmal Feiertag in den USA. Mhm. Am Dienstag geht es dann richtig los. Also Netflix ist ein besonders großer Wert von der Marktgewichtung her. Darüber hinaus auch eine 3M, möglicher ja, ein bisschen Turnaround-Kandidat, ist dabei schon sehr gut gelaufen in den letzten Monaten. Capital One kann was über den Consumer und die Ausfallraten und die finanzielle Tragfähigkeit der Konsumenten sagen. Charles Schwab, Finanzdienstleistungen, D.L. Horton, Hausbau und United Airlines. Mhm. Dann am Dienstag habe ich hier als relativ großen Wert Abbott Labs im Pharmabereich, dann eine Halliburton im Energiebereich, Johnson & Johnson, sehr großer Wert von der Marktgewichtung her, einer der größten Werte nach den Magnificent Seven. Die können, wir haben ja so einen Grenzbereich zwischen Healthcare und Consumer-Bereich. Kindermorgen, wiederum Energie und Procter & Gamble, auch ein ganz großer Wert im Bereich Staples, also Alltagsbedarf, Konsumenten-Alltagsbedarf. Mhm. Am 23. habe ich als relevante Werte einmal Freeport McMoRan, ein Kupferwert, können das über die Rohstoffnachfrage und auch über den chinesischen Markt sagen, wie die chinesische Konjunktur läuft, als Indikator Geo Aerospace, ehemals General Electric, sehr großer Wert, auch sehr gut gelaufen, nachdem der Konzern jetzt etwas entflochten wurde, Intuitive Surgical, Texas Instruments am Donnerstag, im Hardware-Bereich. Darüber hinaus dann die Union Pacific, Logistica, Eisenbahnwerte können, sind auch ein guter Indikator für die, für das, die wirtschaftliche Aktivität. Mhm. Am Freitag American Express. Da können ein bisschen was darüber aussagen, wie der eher wohlhabende Konsument in den USA läuft. Man sagt ja, in den USA gibt es eine sogenannte K-Shaped Recovery. Das heißt, diejenigen, die ohnehin schon relativ wohlhabend sind, erholen sich sehr gut und diejenigen, die in der unteren Hälfte sind, eher schlecht. Und American Express profitiert ein bisschen von der positiven Entwicklung im Bereich der wohlhabenderen Hälfte der Bevölkerung, weil sie eben die Kreditrisiken, die besseren Kreditrisiken haben. Dann aus dem von uns vorhin angesprochenen Versorgerbereich Next Era Energy, ein großer Player da. Mhm. Bisschen durchwachsen gelaufen, im Gegensatz zu Constellation Energy. Und eine Verizon habe ich als großen Wert. Mhm. Das sind so die Top-Werte, die ich nächste Woche habe.
Das stimmt. Ich habe noch zusätzlich die, warte mal, habe ich sie hier genannt? Amphenol, das ist halt auch ganz spannend, weil das ein Zulieferunternehmen aus der Elektronikindustrie ist, die sozusagen hier diese kleinen Kabelsteckverbindungen und so ein Zeug herstellen. Die sind nämlich auch so super gelaufen. Je mehr Serverzentren halt gebaut werden, desto mehr braucht man auch so ein Zeug, also klassische Zulieferer. Dann am 22. kommt noch EasyJet. Also auch in Europa fängt das langsam an, interessant zu werden. Wir haben die... Deine Lieblingsmarke Christian Dior am 23. mit, ich musste sie einfach hier mit reinnehmen, ob die jetzt von signifikant ist.
Na, natürlich sind die signifikant. Wenn du das sagst, sind sie signifikant, Andreas.
Dann am 23. ebenfalls Samsung SDI, auch ein spannender Wert, eine mit der wichtigsten Batteriehersteller, Akkuhersteller weltweit. Ericsson kommt am 24. noch, Givaudan am 24. HCA Holdings, also HCA Holdings ist ein amerikanischer Wert, glaube ich aus dem Healthcare, kommt auch nochmal mit Zahlen. Also ansonsten gehe ich da vollkommen mit, was du gesagt hast, wird spannend. Also wir kriegen so ein großes Potpourri, das finde ich mal ganz interessant, weil man da eben wirklich auch die Marktbreite dann sieht und eigentlich ganz interessante Unternehmen dabei sind.
Der zeitlich mehr oder weniger zwischen den und dem, der Auftaktwoche der Berichtssaison, wo die, klassischerweise die Banken- und Finanzwerte anfangen in dieser Woche und den Big-Tech-Werten, die dann der Woche darauf starten. Also das ist schon, wie du sagst, so ein Querüberblick über Querschnitt über viele verschiedene Branchen.
Genau. Na gut, damit haben wir es geschafft, lieber Dirk. Vielen Dank für die erste gemeinsame Aufnahme jetzt in dem noch jungen Jahr 2025.
Ich danke dir.
Und das werden wir jetzt natürlich wöchentlich weiter fortsetzen, jeweils mittwochs so oder donnerstags. Plan. Genau so ist der Plan, haben wir gerade besprochen. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Es bleibt auf jeden Fall so, wenn ihr Fragen, Anregungen, Gedanken habt, könnt ihr die gerne in die Kommentarzeilen reinschreiben. Wir nehmen das gerne mit auf. Ansonsten werden wir euch auch in diesem Jahr hier als Duo der Comdirect entsprechend begleiten und euch die ja neuesten Aktivitäten, Nachrichten, wie auch immer, von den Finanzmärkten entsprechend interpretieren. Nicht wahr?
Auf jeden Fall. Zumindest so geplant.
Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.